Himmel. Auch jetzt wollen wir dir danken, dass du uns das Leben offenbart hast und gegeben in diese Welt durch deinen Sohn. Er hat Leben in sich selbst, wie du, Vater, Leben in dir selbst hast. Und du hast dieses Leben uns in Christo geschenkt. Das ist die Botschaft, die wir aus diesem kostbaren Bibelbuch entnehmen dürfen, belebt durch den Heiligen Geist. Herr, schenk uns auch in dieser Stunde diesen Geist, der ins Leben führt, der dein Herz öffnet, uns öffnet, dass wir hineinblicken in die Liebe des Vaters und des Sohnes, offenbart durch die Hingabe, das Opfer am Kreuz. Lass uns hinschauen, Herr, auf den Anfänger und Vollender unseres Heils. Herr, segne auch diese Stunde das Zeugnis unseres Bruders, entnommen aus deinen heiligen Schriften. Amen.
Wir dürfen weiterfahren im Propheten Jeremia. Kapitel 17, Vers 1. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Dieses Wort erinnert an den Ausspruch Hiobs. Mit eisernen Griffel, hier mit diamantener Spitze, mit Blei eingegraben in den Felsen bei Hiob, hier eingegraben in die Tafel ihres Herzens, also unauslöschlich, unvertilgbar. Und an die Hörner eurer Altäre. Das ist wieder eine kleine Bemerkung, gewaltigem Inhalt. Die Altäre stellen jeder auf seine Weise nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes. Und die Hörner sind die sich verstrahlende Liebe Gottes. Und da ist die Sünde Judas auch eingegraben. Das ist die Rettung. Dazu ergänzend in Vers 13, unterwegs noch das schöne Wort, in Vers 9, arglistig ist das Herz. Mehr als alles und verderbt ist es. Wer mag es kennen? Ich, Jehova, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Wer von uns kennt das Schriftchen, die Entwürfe des Herzens nicht? So, jetzt bekennen. Also dem sei herzlich empfohlen, das zu lesen. Es sind nicht wenige Geschwister und wenige Menschen, nicht wenige, die nach gewissen Zeiten zu mir kommen oder ich erleben darf. Bruder Muhl, dieses Büchlein lese ich jetzt zum zweiten, dritten oder vierten Mal. Das sind die brennendsten Fragen, nicht nur der Gläubigen, sondern aller Menschen. gegenüber Gott beantwortet.
Es gibt auch 4 Kassetten.
Ja. Sie wollen was sagen? So, das ist schön. Ein Mathematikstudent hat gesagt, ich habe überall in theologischen Bibliotheken und weiß wo gesucht, Antwort auf diese Fragen nicht gefunden. Ich komme in das Büchlein und da sind sie beantwortet. So.
Also wenn ich jetzt noch erzählen würde,
ja?
Dann fang gar nicht an. So. Reden den Entwürfen besetzen,
ja.
Über die Kasse.
Aha.
Ja. Also nochmal herzlich zu empfehlen.
Ja. Und auch bitte auch weiterzugeben. Wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich alles andere bin als ein guter Kaufmann. Ne? Alles andere. Ja. Ergänzend, also noch hier, Vers 9 und 10. Nach der Feststellung und Bestätigung, die in das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nur böse von Jugend auf den ganzen Tag, nach dem Fall. Ich, Jehova, erforsche das Herz. Und wenn ich etwas erforsche, gebe ich gleichzeitig zu, das, was ich jetzt erforsche, ist mir eine unbekannte Größe vorerst. Stimmt's? Ja. Also was wir in unseren Herzen bewegen an Gedanken hin und her und an Willensentschlüssen, ist völlig unsere Sache. Deshalb, wenn Gott selbst richtet, dann sieht er nicht auf das, was seine Augen sehen. Das hat er alles längst genehmigt und zu einem Bestand seines Ratschlusses gemacht. Und er spricht nicht recht wie nach dem, was seine Ohren hören von Zeugen. Denn alles, was ausgesprochen ist, schon in die Öffentlichkeit gekommen ist, ist wieder ein Bestandteil seines Ratschlusses, den er selber ja genehmigt und zur Durchführung bewilligt hat. Also hier, ganz genau, ich, Jehova, erforsche das Herz. Erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Das ist das Organ der Klärung, der Reinigung. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, aber nicht nach den Wegen, die wir nach außen gehen. Die kennt er schon längst. Die hat er zur Ausführung genehmigt. Sondern nach den Wegen unseres Herzens. Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen, aber wo? In seinem Herzen. Ein Weg des Ehebruchs da drin. Und nach außen ist alles in bester Ordnung. Vor Engel und Menschen ist das der prächtigste, frömmste Mensch. Und vor Gott ein mehrfacher Ehebrecher. Das sind die Wege des Herzens. Nur nach denen beurteilt uns Gott im letzten Obergericht. Jetzt Vers 13. Alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Ich darf hinzufügen, anstatt ins Buch des Lebens. Werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Born lebendigen Wassers Jehova verlassen. Dazu erinnern wir uns schnell an Johannes 8. Morgens aber kam er wiederum in den Tempel und alles Volk kam zu ihm Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten, was haben wir von denen gehört? Die machen das Wort Gottes zur Lüge. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also die Frömmsten, aber bringen ein Weib im Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, dieses Weib ist im Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Ja. Sagt er, seid barmherzig mit ihm, mit ihr. Ja, dann spricht er gegen Mose, gegen das Gesetz. Und wenn er sagt, ja, steinigt sie nur, dann sagt er, ja, der verkündigt ständig Barmherzigkeit und dann auf einmal soll wieder Unbarmherzigkeit stattfinden, durchgeführt werden. Du nun, was sagst du? Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger in die Erde. Aha. Haben die Schriftgelehrten etwas gemerkt? Die von mir weichen, deren Name wird in die Erde geschrieben, haben wir gelesen. Ist gut, wenn man die Schrift kennt. Ne? Dann kann man mit dem Finger in die Erde schreiben und es wirkt mehr, als wenn ich 70 Worte sagen würde. Und schrieb auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, und zwar anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit dem Weibe in der Mitte. Dabei war der ganze Vorhof voll Volks. Ne? Und auf einmal ist Jesus allein mit diesem Weibe. Ne? Als aber Jesus sich aufrichtete und außer dem Weibe niemand sah, sprach er zu ihr: Weib, wo sind deine Ankläger? Wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Das sind also ausgerechnet die Ankläger. Denn sie haben den Born lebendigen Wassers Jehova verlassen. Und die klagen dann an. Das sind gerade die Rechten. Jeremia 18, Vers 1. Willi, hast du gewusst, dass ich jetzt darüber sprechen werde?
Nein.
Was haben wir im Lied gesungen? Ne? Jeremia 18, das Wort, welches von Seiten Jehovas zu Jeremia geschah, also: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus, also aus der gleichen Masse, wie es zu machenden Töpfer gut dünkte. Nur mal so weit. Nachher wird ausgeführt auf der Ebene Israels: Israel, du bist der Ton und ich, dein Gott, bin der Töpfer. Ich habe dich geformt und so weiter und so weiter. Aber für uns gilt: Mache dich auf und geh ins Haus des Töpfers hinab. Der Töpfer ist ja Gott, nicht? Und das größte Haus des Töpfers, das er mit als Werk seiner Hände gemacht hat, ist die ganze Schöpfung. Und der Jeremia, zu Deutsch, wie wir gelernt haben, welchen Jehova erhöht, ist der Christus, den er ans Fluchholz hat erhöhen lassen, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Der große Jeremia ist Jesus Christus, der Wirkliche. Und der Töpfer ist der Vater. Und er spricht zu seinem Sohn: Geh hinab, ja, das war für ihn hinab, in diese Schöpfung. Und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, Christus. Er kam in den Kosmos, in die gegenwärtige Schöpfung hinein, von draußen, von oben, aus der Herrlichkeit des Vaters. Und der Kosmos nahm ihn nicht auf. Warum? Denn der Kosmos ist einem Fürsten unterstellt, zum Erzfeind des Jeremia, des großen Jeremia geworden. Satan wird im Neuen Testament 5-mal Fürst des Kosmos genannt. Und der Begriff Fürst im Griechischen, Archon, darf nicht, was ohne weiteres bei uns der Fall sein kann und ist, dass wir den Titel Fürst als sehr gering achten, wenn wir an den Fürsten von Liechtenstein denken und an Fürsten von Monaco und was gibt es da noch für Fürsten, ne? Also die sozusagen nichts oder nicht viel zu sagen haben. Nein, Offenbarung 1 belehrt uns: Christus ist der Fürst der Könige. Also steht im Worte Gottes im Neuen Testament der Titel Fürst noch über welchen Titel? Königen. Christus, der Fürst dieses Kosmos, Satan, ist noch der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters, von unserem Gott so genannt. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, in den Kosmos, in diese Schöpfung, und spricht hier angekommen, Jesus, der große Jeremia, spricht hier: Mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, nicht von dieser Schöpfung. Hat er so gesagt, ja? Ja, wem ist denn dieser Kosmos unterstellt? Da haben wir fromm ja keine Ahnung, ne?
Gestern Abend haben wir davon gelesen.
Hesekiel 28, ja. In Erinnerung. Haben wir keine Ahnung, bis Golgatha war die Rechtslage genau die: Gott, der Vater und der Sohn sind zurückgetreten und haben diesen, den ersten Geschöpf, der Erstling der Wege Gottes, als schirmender, gesalter Cherub geschaffen, mit einmaligen Herrlichkeiten ausgerüstet, vollkommen an Weisheit, vollkommen an Schönheit und so weiter, haben diesem, ja, darf ich jetzt sagen, hohen Wesen, Erstlingsgeschöpf, die Verwaltung der ganzen Schöpfung anvertraut, übergeben für die Zeiten der Zeitalter. Das ist die Situation nach der Schrift. Da Gott in seiner Barmherzigkeit aber nicht länger zuschauen konnte und wollte, dass nach dem Fall dieses herrlichen Wesens und seiner Umkehr zum Feind und jeder Art von Dämonie und Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit Gott nicht mehr zuschauen konnte und wollte, ihm den Antrag gestellt: Was verlangst du dann von mir, wenn du von diesem deinem Recht, Fürst des ganzen Weltalls zu sein, bis ans Ende der Zeitalter, dass du davon zurücktrittst? Liebe Geschwister, wir sind hier nicht irgendwo, wir sind jetzt im Allerheiligsten. Die Antwort von Seiten des Feindes heißt: Dann müsstest du mir die Seele deines Sohnes aushändigen. Als Lösegeld. Das ist die ganze Schöpfung, die in meiner Gewalt umklammert ist. Freigebe, bitte, verlange ich als Lösegeld an der Stadt all der Seelen, die mir verfallen sind und all meiner Gewalt, die Seele deines Heiligen, deines Sohnes. Ich bin überzeugt, er hat gedacht, das macht Gott nie. Also dann bleibt es beim Alten. Und was sagt Gott? Einverstanden. So hat er seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet in die Gewalt des Todes. Wer hat dann die Gewalt des Todes inne? Satan. Und so geschah es, hat seine Seele ausgeschüttet in die Gewalt des Todes. Also wie ist die Rechtslage jetzt? Jetzt ist er rechtsgültig zurückgetreten von seinem Erstlingsanspruch in dieser Schöpfung, zu welchem Gott ihn gewürdigt und eingesetzt hat. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die Seele des Heiligen Gottes in seiner Gewalt begann in der Feuerglut der Liebe dieser Seele zu zerschmelzen. Drohte ihn aufzulösen. Und er sofort wollte ihn wieder loshaben. Raus, halt, kann dich nicht halten. Aber ist das Lösegeld ausgehändigt worden? Ist die Rechtslage klar? Und was sagt Jesus? Bitte, ist die Rechtslage klar? Ja. Dann gehe ich erst hier raus, wenn du mir alle Schlüssel des Hades und des Todes ausgehändigt hast, die bis jetzt in deiner Gewalt waren. Steht so geschrieben: Mir sind gegeben alle Gewalt und alle Schlüssel des Todes und des Hades in meiner Hand. Ich öffne und niemand schließt. Ich schließe und niemand öffnet, sagt Jesus Christus. Also nur so, gewaltig sind da diese Dinge. Na bitte.
Eine Frage dazu. Du sagst, die Gewalt des Todes hat ihn wieder weg.
Jawohl, ja.
wie der Fisch vom Jonah ihn ausgespielt hat.
Jawohl, ja.
Aber ist nicht die andere Seite, Psalm 18, er war gefangen, die Bosheit oder die Dämonie war stärker als er und Gott selbst musste ihn aus der Tiefe holen. Also da wäre nicht ein Wegwerfen.
Ja, ist beides der Fall. Ist beides sowohl als auch. Ein einfacher Vergleich. Ich suche immer biblische Vergleiche, nicht selbst. Ich suche nicht eigene Vergleiche. Hat Judas, in den der Satan gefahren war, nach Silberlingen begehrt? Jawohl. Wie hat er überlegt? Wenn ich den Feinden meines Herrn, Jesus, den geheimen Ort verrate, wo wir zusammenkommen nachts. Ne? Denn sie fürchteten ja immer das Volk. Ja nicht am Tage und ja nicht am Feste. Ne? Die geben mir sicher etwas. Ne? Und dann hat er noch weiter überlegt. Das weiß nur die Schrift, nicht ich. Dann hat er noch weiter überlegt. Wenn ich dann zu meinen Silberlingen gekommen bin und sie dann kommen und meinen Herrn greifen wollen, was passiert dann? Dann geht er wieder mitten durch sie hindurch, wie schon immer. Wie schon unzählige Male bis jetzt. Ich habe die Silberlinge und meinem Herrn passiert gar nichts, nicht? Und die Geprellten sind die Gegner meines Herrn.
Ein Schriftchen. Judas Iskariot und die Liebe Gottes.
Ein Schriftchen, diesmal keine Kassette, na doch auch, auch noch. Ja. Judas Iskariot und die Liebe Gottes. Ich weiß nicht, ist dort noch etwas vorhanden? Ja. Jetzt die Hauptsache bei Judas. Also er begehrte, er war nämlich silberliebend. Und das war seine Schwäche. Bei uns in keiner Weise.
So.
Also, die Silberlinge kamen in seine Hand und er meint, jetzt kann ich darüber verfügen. Als er aber sah, was mit seinem Herrn geschah, begannen die Silberlinge in seiner Hand wie zu brennen, nicht? Konnte er sie noch halten? Nein, sofort zurück und will es den hohen Priestern aushändigen und sagen, was geht uns das an, sieh du zu, was macht er? Genau nach Sacharja 11, er nimmt die Silberlinge und wirft die über Köpfe weg. Wohin? Ins Haus des Töpfers, das ist Gott der Schöpfer, ins Tempel, denn die haben doch die Silberlinge nicht aus dem eigenen Sack genommen, sondern aus dem Tempelschatz, nicht? Aus dem Tempel rein, zurück über ihre Köpfe und die Herren sind jetzt in großer Verlegenheit. Wir können also jetzt unmöglich dieses Geld noch im Opferkasten, im Heiligtum lassen und sind Propheten widerwillen und sprechen, diese Silberlinge, das ist ja der Preis des Blutes. Haben die recht? Silber ist ja was? Ist ja Lösegeld, ne? Nach dem Gesetz. Alles, was gelöst werden muss, muss mit Silberlingen gelöst werden. Ne? Aha. Also, so wenig wie Judas, der nach dem Silber begehrte, nach dem Lösegeld, es hatte, nicht halten konnte, im Blick auf Jesus, noch weniger konnte Satan selbst, als er jetzt die Seele, dieses Lösegeld, in seiner Gewalt hatte, noch weniger halten als Judas die Silberlinge, verstehen wir. So ist das. Die eine Seite, und Jesus in seiner Schwachheit als Mensch war natürlich angewiesen, dass der Vater ihn nun durch die Kraft des Vaters, die Herrlichkeit des Vaters. So, danke schön. Wir sind immer noch im Haus des Töpfers, in dieser Schöpfung. Aha, und jetzt noch, da gehört noch etwas dazu. Die Rechtslage ist vom Moment, er neigte sein Haupt und verschied, nachdem er gerufen hat, es ist vollbracht am Kreuz, nicht? Die Rechtslage war jetzt klar, die Seele ausgeschüttet in den Tod. So. Aber 2000 Jahre lang benimmt sich Satan, wieder unter der Genehmigung Gottes, wie wenn gar nichts geschehen wäre. Stimmt's? Wie wenn gar nichts geschehen wäre. Dass jetzt dieser Jesus den Erstlingsanspruch in der ganzen Schöpfung habe, denn Jesus wird als Erstgeborener, erst als solcher genannt, nach Tod und Auferstehung. Vorher ist er der einzig Gezeugte und Geborene. Vorher. Erst jetzt ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Erstgeborene aller Toten, der Erstgeborene aller Schöpfung. Auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe, ist er jetzt der Erstgeborene. Und so hatte vom Beginn der Schöpfung bis Golgatha dieser schirmende, gesalbte Cherub den Vorrang in allen Dingen, nachdem Gott der Vater und Jesus Christus, der Schöpfer selbst, zurückgetreten waren. Liebe Geschwister, in welchem Literaturwerk der ganzen Schöpfung, der ganzen Erde und der ganzen Menschheit finden wir solche Dinge? Unmöglich. Nur im verachtetsten aller Bücher finden wir solche Orientierungen, solche Zusammenhänge, die uns befähigen, innerlich vollständig ruhig werden zu können, indem wir in überwältigter Weise einfach befähigt sind oder überwältigt sind, Herr. Dir ist niemand zu vergleichen.
Nach der Auferstehung ist er doch dann.
Und jetzt die 2000 Jahre, tut er, wie wenn alles noch beim Alten wäre. Wo haben wir hier das biblische Vorbild? Auch eine Kassette? Jakob und Esau. Esau, was soll mir die Erstgeburt? Ich gehe doch hin zu sterben. Lass mich verschlingen, das Rote da, das Rote da. Ich verkaufe dir mein Erstgeburtsrecht, Jakob. Jakob kennt seinen Bruder. Der sagt, lass mich verschlingen, das Rote da, das Rote da. Jakob sagt, verkaufe mir vorher, bevor du da verschlingst, dein Erstgeburtsrecht. Dann sagt er, was soll mir die Erstgeburt? Also das ist mir gar nichts wert, ich will meinen Hunger stillen aus. So. Was sagt Jakob? Schwöre mir vorher, Esau, schwöre mir vorher, dass wenn du isst und alles verschlungen hast, nicht mehr du den Vorrang in allen Dingen hast, sondern ich, Jakob. Und er schwur ihm, aß und trank und ging hinaus, genau wie es von Judas heißt, beim Abendmahl, aß und trank und ging hinaus. So, jetzt vergingen Jahre nach diesem Geschehen zwischen Jakob und Esau. Isaac, der Vater, merkt, mein Tod naht. Ich will meinen Erstgeborenen segnen. Wer meldet sich jetzt als Erstgeborener? Esau, nein, nicht Jakob. Esau, als mein Eidiger tritt er vor dem Vater. Na, ich bin der Erstgeborene, segne mich. Zum Glück hat es die Mutter gehört und dann entsprechend mütterlich gehandelt. Also da wäre viel zu sagen. Wie viele Kassetten sind da? Es liest man schon wieder in der Heiligen Schrift. Ist das ein eifriger Zuhörer? Der weiß man schon alles, nicht wahr? Also, wie viele Kassetten Jakob und Esau?
Drei.
Drei, auch drei Kassetten.
Und dann darf ich dich jetzt ganz daran erinnern, vor Zeugen.
Ja?
Du hast dir versprochen, dass du die neuen Kassetten von Jakob und Esau eine Ergänzung dringend hinzugeben möchtest, als du sie abgehört hast. Und darauf warte ich immer noch.
Aha. Also, das bezieht unsere Arbeit in Zürich, gell? Jawohl. Ja, da muss ich mich den Zürich da erinnern. Aha. Also, jahrelang benahm sich Esau, der Modell für Satan, ist wie Jakob für Christus. Benahm sich Esau, wie wenn gar nichts passiert wäre, wie wenn er nicht mit einem Schwur seinem Bruder Jakob sein Erstgeburtsrecht abgetreten hätte. So war es damals. Ne? Meldete sich, segne mich mit dem Erstgeburtssegen der Esau. Und was bedeutet denn ein Schwur? Haben wir das gelernt? Ne? Da gibt es nichts zu diskutieren. Was ich geschworen habe, nach einer gewissen Formulierung, da kann es nachher sagen, ja, ich habe gemeint, nein, da kann ich es nicht mehr gemeint haben. Das bleibt dabei, auch wenn ich zu meinem Nachteil geschworen habe, ist der Schwur heilig. Und wenn ich den brechen würde, das nicht ausführen würde, was ich geschworen habe zu tun, dann wäre in den Augen dieser mein gebrochene Eid schlimmer als das Böse, was ein anderer getan hat. Also deshalb, Satan, noch 2000 Jahre benimmt er sich unter der Genehmigung Gottes, wie wenn auf Golgatha gar keine neue Rechtslage geschehen wäre. Und jetzt kommt dann das Gewaltige. Es wird offenbar, dass nicht er schon längst nicht mehr den Vorrang hat in allen Dingen in dieser Schöpfung, sondern wer? Jesus Christus. Und er wird ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten, gefangen setzen. Dann ist die Sache klar. Dann kann er schreien, so laut er will, wie der Esau geschrien hat, nicht? Als er gemerkt hat, jetzt ist doch der Jakob gesegnet worden mit dem Erstgeburtssegen. Stellt euch vor, der Esau wäre gesegnet worden, das wäre der Satan, nicht? Und Christus hätte dann für immer das Nachsehen gehabt. Stellt euch mal vor, kann man sich ja gar nicht vorstellen, gell? Also, wir sind noch im Haus des Töpfers. Und siehe, er machte eine Arbeit, ein Werk, auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Aha. Der Töpfer ist der Schöpfer. Gott. Er machte eine Arbeit, ein Werk. Nun steht im Hebräerbrief geschrieben, die Werke Gottes sind erst geworden von Grundlegung der Welt an. Also vor Grundlegung der Welt hat Gott noch kein einziges Werk, keine einzige Arbeit getan. Und wann sind wir auserwählt worden? In jener Zeitphase, wo es noch keine Zeit gab, ne? Wo auch Gott noch kein einziges Werk getan hatte, keine einzige Arbeit. Da sind wir auserwählt worden. Begreifen wir auch von hier aus den Apostel Paulus, dass er von Werken und Leistungen von den Auserwählten vor Grundlegung der Welt wie viel hören will? Kein Atomkernmittelpunkt. Von Gesetz und Werken und Leistung. Wenn Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott. Vor Engeln und Menschen. Denn wer mit Werken umgeht, hat Lohn zu Gut. Stimmt's? Eine Leistung. Er erhält Lohn, der nicht entzogen werden darf bei Leistung. Wer aber nicht mit Werken umgeht, nicht wirkt und glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt, der ist vor Gott angenehm. Na, so etwas So steht geschrieben. Haben wir schon gelesen. Alles Römer 4.
Welche Werke Gottes müsst ihr tun?
Aha, ja, sehr gut. Fragen die Juden eines Tages den Herrn Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Der Schweizer sagt, oh, da steigt aber Rauch hoch nach oben. Wie antwortet Jesus? Jeremia ist ja ein Antwort zu Hause. Das ist das Werk Gottes, wenn ihr dem glaubt, den er gesandt hat. Also was haben Sie für Werke zu tun? Der schlägt Ihnen jeden Atomkern Mittelpunkt von Werken aus den Händen. Und hier macht er eine Arbeit auf der Scheibe. Was passiert denn mit der Scheibe? Achse und die Scheibe saust so ringsum. Gibt es in der Schöpfung Gottes auch Dinge, die um die eigene Achse sich drehen und weit in was verbogen ringsum sausen? Gibt es in der Schöpfung Gottes auch so etwas? Bei diesem Töpfer. Als Werke seiner Hände. Ne? Als Arbeit Gottes. Als Werke seiner Hände. Und siehe da, was dieser Werkmeister Gott als Werk seiner Hände bereitet hat, ist das Missraten. Deshalb sind, davon sind wir ja alle Zeugen. Ne? Vom Scheitel bis zur Sohle. Ist unser Gotteswort nicht wunderbar? Kurz und bündig, in der Kürze ist die Würze herrlich. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand. In der Hand. Also Gott wusste, alles, was ich nicht zeuge und aus mir gebäre, das wird missraten. Alles, was ich mit meiner Hände weg schaffe, wird missraten. Und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus. Also der Arthur Mohl bleibt Arthur Mohl. Aber missraten ist er vom Scheitel bis zur Sohle. So wie es dem Töpfer gut dünkte, wie es ihm wohl gefiel. In der zweiten Schöpfung, jetzt neu gezeugt und geboren. Das war Jeremia 18, die ersten Verse. Haus des Töpfers. Aha. Zum Glück werde ich gerade im Moment erinnert. Nochmal zurück. Die Silberlinge flogen über die Köpfe der hohen Priester hinweg ins Heiligtum.
Bitte Kassette wenden.
Sie sind in Verlegenheit. Ja, mit diesen Silberlingen, die dürfen wir nicht im Tempelschatz lassen. Da sie den Preis des Blutes darstellen. Und zwar des Jesus. Nicht? Sie halten einen Rat und der Ratschluss lautet: Wir kaufen mit diesem Preis des Blutes den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Akeldama, Blutacker genannt. Achtung! Haben wir gehört? Ich habe es laut genug gesagt. Wir kaufen, hört noch einmal, um den Preis des Blutes wird jetzt der Acker des Töpfers gekauft. Wer ist der Töpfer? Gott. Und wer ist der Acker? Der Kosmos. Jesus legt aus, der Acker ist der Kosmos, das Weltall, das Verlorene. Um den Preis des Blutes wird das Weltall des Schöpfers gekauft, erkauft. Stimmt. Sind das Propheten? Wenn Gott ihnen einmal offenbaren wird, was sie für Propheten waren, ne? Da werden sie sich noch 70 Mal mehr schämen, ne? Ja. Was sie getan haben. Ja. Aha. Zum Begräbnis für die Fremdlinge. Sind wir Fremdlinge? All die ganze Menschheit ist dem Leben Gottes entfremdet. Die ganze Menschheit sind Fremdlinge. Und die heiligen Engel, denen Gott Torheit und was für Torheit zur Last legen musste, sind auch Fremdlinge. Die ganze Schöpfung Gottes ist heute was?
Peter.
Was? Ja, jetzt im Bild bleiben. Hier im Bild bleiben. Zum Begräbnis für die Fremdlinge. Alle Wesen in der ganzen Schöpfung Gottes sind Fremdlinge geworden und die ganze große Schöpfung Gottes ist ein großer Friedhof. Eine Begräbnisstätte. Tod ohne Gott. Ohne Leben aus Gott.
Wahrlich missraten.
Wunderbar. Seht. Ja, leider. 11 Uhr, ja, wir wollen heute früher schließen als gewohnt. Da lesen wir prompt im Kapitel 18, Vers 12, trotz allen Mahnungen und Ermunterungen und Bitten Gottes durch Jeremia, Vers 12, aber sie sagen, es ist umsonst, denn unseren Gedanken wollen wir nachgehen und ein jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Ist das auch ein Entschluss? Schlagen wir einmal Jesaja 6 auf. Jesaja 6 von Vers 18 an. Das, was wir jetzt eben gelesen haben, scheint uns unheimlich frech zu sein. Da lesen wir. Jesaja 6, Vers 18. Wehe denen, welche die Ungerechtigkeit einherziehen mit Stricken der Falschheit und die Sünde einherziehen wie mit Wagenseilen, die da sprechen, er, Gott, er beeile, er beschleunige sein Werk, damit wir es sehen. Und der Ratschluss des heiligen Israels möge herannahen und kommen, damit wir ihn erfahren.
Wo steht das?
Jesaja. Oh, Entschuldigung. Ich habe da 6 gelesen, es ist schon Vers 5. Ja, Jesaja 5, Vers 18. Ja. Jesaja 5, Vers 18. Beginnt, wehe denen, welche die Ungerechtigkeit einherziehen. Ja? Ja. So frech. Dann hat Jesaja noch womöglich eine frechere Aussage von Gesetzeslehrern und Schriftgelehrten und Hohenpriestern. Jetzt passe ich genau auf. In Kapitel Jesaja 28 von Vers 14 an. Jesaja 28, Vers 14. Darum höret das Wort Jehovas, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist, vom König über die Priester und über die Propheten und so weiter. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, nämlich Zornschalen, Posaunengerichte sind gemeint, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Da sprechen die aus vor Gott. Also viel mehr ist kaum mehr möglich. Nicht? Jetzt, wie antwortet Gott? Darum, so spricht der Herr, darum, er nimmt darauf Bezug. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, auf festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblatt. Wie antwortet Gott auf die frechsten Sprecher, Lästerer, Spötter mit Golgatha? Wie würde jeder andere Mächtige oder gar Allmächtige antworten? Ganz anders. Unser Gott. Jeremia 21. Darf ich nur noch einige Punkte erwähnen? Zurück, Jeremia 21. Und zu diesem Vers 8. Jeremia 21, 8. Und zu diesem Volke sollst du sagen, so spricht Jehova: Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Wer in dieser Stadt bleibt, während der Belagerung hier durch Nebukadnezar, wird sterben und seine Seele wird wehren, aber zu den Chaldäern überläuft, die euch belagern, der wird leben und seine Seele wird ihm zur Beute sein. Denn ich habe mein Angesicht wieder diese Stadt gerichtet zum Bösen und nicht zum Guten, spricht Jehova. Sie wird in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Vers 11, Ende. Höret das Wort Jehovas, Haus David, so spricht Jehova. Ja, lassen wir das noch. Das sind die Worte: Wer in der Stadt bleibt, kommt um, wird sterben. Wer überläuft, wird leben. Das ist der Weg des Lebens hier und der Weg des Todes. Kapitel 27, also Ergänzung. Erst Vers 6. Und nun habe ich alle diese Länder, also nicht nur Jerusalem und Israel, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, meines Knechtes gegeben. Aha. Meines Knechtes gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Und alle Nationen werden ihm dienen, und seinem Sohne und seinem Sohnessohne. Und wie heißt der Sohnessohn? Wie hieß der? Belsazar. Ja. Mene, mene, tekel. Dann. Ja. Vers 11. Die Nation aber, welche ihren Hals unter das Joch des Königs von Babel bringen und ihm dienen wird, die werde ich in ihrem Lande lassen, spricht Jehova, und sie wird es bebauen und darin wohnen. Vers 12, Mitte, spricht Jeremia, zum König in Jerusalem, bringet eure Hälse unter das Joch des Königs von Babel und dienet ihm und seinem Volke, so werdet ihr leben. Warum wolltet ihr, du und dein Volk, durch das Schwert, Hunger und Pest sterben, wie Jehova über die Nation geredet hat, die sich ihm nicht unterwerfen will? Vers 16, und ich redete zu den Priestern und zu diesem ganzen Volke, höret nicht auf die Worte eurer Propheten, die euch weissagen und sprechen, siehe, die Geräte des Hauses Jehovas werden nun bald aus Babel zurückgebracht werden und so weiter. Höret nicht auf sie, dienet dem König von Babel, so werdet ihr leben. Und diese Ordnung Gottes, Weg des Lebens und Weg des Todes, geht durch die ganze Schrift und durch alle Zeitalter des Geschehens seit dem Fall Adams, seit dem Brudermord Kain Abel bis ans Ende dieses Zeitalters, bis zum Übergang zum tausendjährigen Reich. Kassette, der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Da sind alle, oder alle, wenigstens viele, biblische Ereignisse, Geschehnisse, Personen bezeugt als übereinstimmenden Beweis beachtet. War Josef in Ägypten dem hamitischen Herrn Potiphar völlig untertan? Antwort: Hat Gott den Josef dann gesegnet? Die Frau des Potiphar hat Schlimmes vollbracht. Er kommt ins innerste Gefängnis, jahrelang die Füße im Stock. Josef. Die Träume des Pharao beunruhigen ihn. Der Mundschenk erinnert sich an Josef. Er lässt den Josef kommen. Die Träume von den 7 mageren Kühen und den 7 fetten Kühen. Fetten und mageren. Fetten und mageren. Die Träume von 7 fetten Ähren und 7 mageren Ähren. Und was geschieht? Pharao lässt ihn umkleiden in herrliche Gewänder. Erhöht ihn zum bevollmächtigten Mann über ganz Ägypten, indem der Pharao dem Josef seinen Siegelring an seinen Finger gibt. Das heißt, Pharao verzichtet auf seine eigenen Dispositionen, überlässt alles dem Josef, ordnet sich Josef vollständig unter. Vollständig. Sodass Pharao sagt, kein Fuß und keine Hand soll sich in Ägypten bewegen ohne Genehmigung des Josef. Josef in Ägypten. Übrigens, dieser wunderbare Christusdarsteller Josef wurde nicht in Israel und im verheißenen Lande groß, sondern im Lande Hams. Ist Christus in Israel groß geworden? Oder unter den Nationen? Hat mich ein Bruder gestern gefragt über, wie ich sehe, wie wir uns die Person des Melchisedek vorstellen dürfen. Habe gesagt, ein Hamite, König von Salem. Salem war der erste Name von Jerusalem. Jerusalem wurde gegründet. Deine Mutter war eine Hethiterin und dein Vater ein Amoriter von Hamiten. Das ist der Gott Israels. Wie Paulus schreibt, ist Gott allein der Judengott oder auch der Nationen? Ja, auch der Nationen Gott. Also, Josef Wie war's in der Burg Susan? Da haben zwei Kämmerer, wollten Hand an den König Ahasverus legen. Und da war ein Benjaminite im Tore des Königs, diente da dem König und teilte, erfuhr das und teilte das der Esther mit. Und die Esther natürlich dem König. So. Hätte der Benjaminite denken können, ja, wenn die diesen heidnischen König umbringen wollen, vielleicht könnte das noch gut sein für uns Juden. Ne? Nein. Rettete ihm das Leben. Die Zeit vergeht, wird da nichts passiert. Eines Tages kann der König Ahasverus nicht schlafen. Er lässt die Chronika der Meder und Perser kommen, liest darin und kommt an die Stelle, dass der Mardukai ihm das Leben gerettet hat. Er ruft einen Kämmerer und sagt, was wurde dem Mardukai für einen Lohn für dieses Verhalten? Nichts wurde ihm gegeben. Und da kommt es dann aus. Von dem Moment an, der Gegner der Juden hat es schon fertiggebracht, dass der König Ahasverus mit seinem Siegelring bestätigt hat, an dem und dem Tage werden alle Juden in meinem Reich von Indien bis Äthiopien umgebracht. Alle Juden. Und am anderen Morgen hat sich das Blatt des Geschehens so gewendet. Ne? Ja, wegen diesem Verhalten des Mardukai, dieses Benjaminiten, unter der Herrschaft dieses großen Königs. So. Wie war es mit Daniel unter Nebukadnezar? Ist er vor den König getreten oder vor den Obersten seiner Leibwache gesagt, wir sind treue Juden, diese Speise ist für uns unrein und die essen wir nicht. Ist er so aufgetreten? Nein. Hat sich vorgestellt, für uns, beim erst Obersten der Leibwache des Königs, Juden, ist die Speise, die Tafelkost des Königs unrein. Dürften wir uns nicht einfach begnügen mit Gemüse zu essen? Wir wären zufrieden. Dann sagt er, wenn der König sähe, dass ihr am Fleisch schwach würdet, mal abmagern würdet, ne? Das würde meinen Kopf kosten. Geht nicht. Dann meldet sich Daniel beim nächsten Untergeordneten von dem und sagt, so und so ist es. Würdest du das nicht einmal 10 Tage versuchen? Könnte man nicht mal probieren. Und dann kannst du sehen und dann entscheiden, was gut ist in deinen Augen. Und dann lesen wir, und da gab Gott Gnade. Dass nach 10 Tagen das Ansehen dieser Jünglinge, dieser Juden, prächtiger war als aller chaldäischen Studenten. So. Also, und dann geht es weiter. Bei der Deutung des Traumes beginnt Daniel. Du, o König, Nebukadnezar, du König der Könige, dem der Gott der Himmel die Macht und die Gewalt und die Herrlichkeit gegeben hat. Wenn ihr hören würdet, so ein wieder göttlicher Herrscher, der Israel bedrückt und die Christen verfolgt, würde Bruder Mul vor den gerufen und der beginnt zu sagen, du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Ehre, die Gewalt und die Herrlichkeit gegeben hat, da würdet ihr dann denken von Bruder Mul. Katastrophe. Nicht? Daniel war krank, sein Angesicht zerfiel wegen den schweren Gesichten. Dann stand er wieder auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Was für eines Königs? Jesus. Nein, Nebukadnezar. Mit was für einer Treue? Mit was für einer Treue? wie wenn er den Messias Israels verdienen würde. So. Genügt mal vorerst Josef, Mardokai, Daniel. Und Daniel hat sich untergeordnet, gedient, König der Könige. Und als dann Belsazar erschrocken war wegen der Schriften, verzweifelt war, schneeweiß geworden ist, kommt seine Mutter und sagt, es ist ein Mann in einem Königreich, da war der Greise Daniel unbekannt. Der kann dir die Schrift deuten und lesen. Und jetzt kommt Daniel, der Alte, und sagt, dein Vater, es war der Großvater, Nebuchadnezzar, deinem Vater, deinem Groß, also deinem Vater, hat der Gott der Himmel die Ehre und die Gewalt und die Herrlichkeit gegeben und die Macht über alle Königreiche der ganzen Erde. Er tötete, wenn er wollte, er ließ leben, wenn er wollte, er erhöhte, wenn er wollte, er erniedrigte, wollte, er herrschte über die Vögel des Himmels und über die Fische im Meer. Wer sagt das? Daniel, der Greise Daniel. So. Und dann deutet er die Deutung. Also, stimmt, Daniel blieb treu, untergeordnet, denn Gott, der Gott Israel, erklärte, Nebuchadnezzar ist vorläufig mein Knecht. Und ich habe ihm alle Nationen untergeordnet, bitte. So. Bis Daniel und seine Freunde jemand anders anbeten sollten als Gott. Da hört die Unterordnung auf, aber bitte erst da. Können wir uns merken. Und ich hoffe, dass viele Jugendliche heute solche Kassetten hören. Dann könnten auch sie Jünglinge sein unter einer wiedergöttlichen Herrschaft und könnten sich so und so weit unterordnen, nämlich mit Bitten und Gebeten und Flehen und Danksagung. Für wen? Für alle Menschen, nur für die in Hoheit nicht, die uns nicht passen. Ne? Gell? Für die ja nicht. Wie? Gerade für die erst recht. Sodass wir, wie heißt, auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen, in aller Unterordnung, Würdigkeit, Ruhe und würdigem Ernst. Wenn wir für sie beten und bitten und für sie danken, von Herzen, sind wir ihnen dann untertan. Weil es keine Obrigkeit gibt in der ganzen Schöpfung und in unserer Erde sowieso nicht, die nicht Gott, der Höchste, eingesetzt hat. So. Weg des Lebens und Weg des Todes. Wer dagegen rebelliert, kommt um. Stimmt's? Dann sind nicht die Obrigkeiten schuld, die Wiedergöttlichen, sondern die nicht richtig belehrten Schäflein Jesu Christi. Liebe Geschwister, ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. Der Herr wird euch richten, was ihr jetzt denkt. Bitte. Ob ihr euch jetzt im Herzen auch schon unterordnet oder nicht. Bitte. Leben wir heute in der letzten Stunde dieses Zeitalters? Gottesstunde, bitte. Jetzt kommt es auf die letzten, feinsten, verborgensten Dinge an.
Jede Kritik, ja? Die wir üben, aha, an einem Menschen, an einem Gegenstand, was wir sehen, hören oder riechen, ist eine Kritik nicht an diesem, was wir kritisieren, sondern auch eine Kritik an dem ihm oder am oder an dem Ratschluss Gottes.
Aha, ja. Bitte, bitte, habt ihr das gehört? Ja. Es existiert nichts und passiert nichts, was nicht dem Ratschluss Gottes, was nicht ein Bestandteil des Ratschlusses unseres Gottes wäre. Danke für den Hinweis, aber jetzt wollen wir schließen mit dem Hinweis. Also die 70 Jahre Gefangenschaft in Babel, die sind mehrfach bezeugt. Und der wunderbare Daniel, greis gewordener Daniel, achtet eines Tages, zwei, drei Jahre vor dem Ende der babylonischen Gefangenschaft, da achtete ich, steht in Daniel 9 in den ersten Versen, da achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Und wir werden vielleicht heute Abend uns auch damit befassen, dass wir auch einmal während diesen Tagen achten auf die Zahl der Jahre in den Schriften, um dann befähigt zu werden, wie in Daniel, uns im Gebet von Herzen zu demütigen, nicht nur um über unser Versagen, sondern unseres ganzen Landes oder unserer Regierung, unserer Väter oder was es auch sein mag, und wir dann hören dürfen, nicht nur vom, wie Daniel, vom Erzengel Gabriel: Daniel, du bist ein Vielgeliebter, zweimal, sondern dann dürfen wir vom Heiligen Geiste hören, dass er auch uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, verherrlicht und gerettet und gerechtfertigt hat. Soweit.
Lamm Gottes, dir sei die Ehre, die Helligkeit, die Macht. Nimm Dank, dass du am Kreuz gelitten hast und gestorben bist um unseretwegen. Hast auf dich genommen unsere Sünden, unser altes Wesen, das vergänglich ist und dir unangenehm. Du hast es auf dich genommen aus lauter Liebe. O, nimm Dank, Lamm Gottes, Herr Jesus Christus, für deine Erlösungstat, für den Erweis deiner unendlichen Liebe, die du uns gebracht und offenbart hast vom Vater her. Herr Jesus, du lebst und wir leben mit dir. Du hast uns das göttliche Leben geschenkt. Sei du in dieser Stunde und auch in unserer Mitte. Und wir bitten dich, immer wieder neu öffne uns dein Wort, dass wir es verstehen mögen, immer besser. Und durch dieses Verstehen wieder auch näher kommen, ganz mit dir verbunden, in unserem Geist, Herr. Und nimm auf unseren Leib an, schenk uns die Kraft, die Möglichkeit, dich selbst zu erleben. In deinem Wort, in der Gemeinschaft mit dir. Wir danken für deine Nähe, für deine Gegenwart. Amen.
Wir erinnern uns an die ersten Verse in Jeremia 33. Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Jeremia, als er noch im Gefängnishofe verhaftet war. Also, so spricht Jehova, der es tut, Jehova, der es bildet, um es zu verwirklichen. Jehova ist sein Name. Rufe zu mir, und ich will dir antworten und will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Und durften schon darauf hinweisen, dass im 38. Kapitel, Vers 28, ersichtlich ist: und Jeremia blieb im Gefängnishofe bis zu dem Tage, da Jerusalem eingenommen wurde. Und dann wäre mehr als interessant, wohl alles noch einzeln nachzulesen, was da alles geschehen ist und geredet wurde im Gefängnishofe. Der König kam, hat sich mit ihm unterhalten. Immer wieder hat er dem König geraten, geh doch hinaus, ergib dich und ganz Jerusalem, dann wird Jerusalem nicht zerstört, du bleibst am Leben und dein ganzes Haus. Nein, er hat immer wieder dann Bedenken geäußert, König Zedekia, und dann kam es ganz schlimm mit ihm. Der arme Jeremia, die Jahre im Gefängnishofe und dann, wie wir wissen, noch in die Zisterne ohne Wasser heruntergelassen, im Gefängnishofe. Und da durfte ich auch schon den Vergleich ziehen mit, wenn ich sagen darf, dem Jeremia im Neuen Testament, natürlich Jesus Christus an erster Stelle, welchen Jehova erhöht hat an den Schandpfahl, an das auserwählte Rüstzeug namens Saul von Tarsus, der nicht in Jerusalem im Gefängnishofe saß, sondern in Rom. Jerusalem, Zentrale des Gottes Israels, des Glaubens, des Wortes Gottes, aller Verheißungen, und Rom, die Weltmetropole der Nationen. Unter den drei Weltmetropolen, Babel im Osten, Jerusalem in der Mitte, Rom im Westen, spielt Rom die letzte Rolle. Und die Apostelgeschichte, die führt uns ja Schritt um Schritt, Zug um Zug, von Jerusalem weg nach Rom, vom Tempel in Jerusalem nach Westen bis in den Gefängnishof in Rom. Und es ist der Herr selber, der dem Apostel Paulus gesagt hat, verzage nicht, denn du musst vor den Cäsar gestellt werden in Rom. Und dieser Cäsar war kein geringerer als Nero. Nero. Und dann staunen wir, dass Paulus unter Grüßen, die er aus dem Gefängnishof von Rom in seinen Briefen weitergeben darf, unter anderem schreiben kann, es grüßen euch die aus des Cäsars Neros Hause. Also was hat Gott da erreicht? Und deshalb dürfen wir jetzt dieses auserwählte Rüstzeug, Saul von Tarsus, den wunderbaren Apostel, dem Gott das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes anvertraut hat. Wir schlagen zuerst diese Stelle auf, 1. Timotheus 1, Vers 11. Timotheus 1, Vers 11. Vorher spricht er von zügellosen, gottlosen, die der gesunden Lehre zuwider sind. Und jetzt Vers 11. Die gesunde Lehre beinhaltet nichts Geringeres als das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Und jetzt, welches mir anvertraut worden ist. Nicht uns anvertraut worden ist, sondern mir. Persönlich.
Da lieber an einer Kassette. Paulus, auserwähltes Christus Gottes.
Danke.
Und der zweite Satz.
Er darf, er ist dann der, der im zweiten Kapitel dieses ersten Timotheusbriefes das einmalige Wort niederschreiben darf. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Liebe Geschwister, da dürfen wir einmal uns schämen, von ganzem Herzen. Tun wir das immer vor allen Dingen? Nein, ich auch nicht. Beugen wir uns darunter und sagen, ja, tut uns leid, Herr. Vor allen Dingen, das Flehen, Gebete, Fürbitten, was da an Unterschieden in der Art und Weise gemeint ist, wissen wir auch nicht mal. Hat mich gefreut, dass da unser Erich gerade diese Einzelheiten herausgegriffen hat und die Unterschiede erklärt hat. Wir lesen das. Dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden, wiederholen in unseren Gebeten dieses Wort. Ne? Aber wir flehen nicht. Und wir beten nicht und sind nicht erfunden in Fürbitte von Fall zu Fall, in Einzelheiten, wo es gerade darauf ankäme, jetzt zu flehen und zu bitten und zu danken. Wollen wir uns einmal darunter stellen? Höchste Zeit. Und dann für Könige, also Majestäten auf Thronen und für alle, die in Hoheit sind. Die meisten, die heute in Hoheit sind, die passen uns gar nicht. Deshalb, wie soll ich sagen, kneifen wir aus, hier Gehorsam zu leisten. Darf ich es einmal so sagen?
Du darfst.
Ja, und schlage zuerst auf meine eigene Brust. Ja. Auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Das möchten wir so gern und haben es nicht, wie wir es haben könnten, wenn wir den ersten Teil vernachlässigen. Die Dinge gehören zusammen, unlösbar zusammen.
Darf ich hier ein kurzes Zeugnis abbrechen, ganz kurz. Vor Jahren hat das Bruder Mut in der Rose gesagt. Dann hat das bei mir innerlich so angeschlagen, dass es mich fast zusammengeschlagen hat. Mhm. Und dann war nur innerlich ein Schrei, Herr, hilf. Woher denn sonst?
Ja.
Das Wohnen hast du mir geschenkt. Aber das
genau.
Dinge musst du auch tun.
Ja. Ja.
Seit dort darf ich täglich mindestens einmal in Fürbitte, in Bitten und Flehen, aber auch in Danksagung für alle Menschen. Und ganz besonders für die heutige Jugend. Und dann komme ich nicht in eine Traurigkeit, sondern eine unbändige Freude, weil er mir den Schenk, der ich im Anfang die Vollendung verkündige. Wie viele habe
Mein Kern ist in der Zellenmitte, die Fallen und die noch da oben sind. Und wie viele Sperlinge fallen vom Dach? Oh, ich unglaube dir, Thomas, lieber Herr. Ich danke dir, dass deine Liebe auf Faulheit und Trägheit uns nicht zugerichtet ist, sondern seine Gerechtigkeit und seine überströmende Liebe und Barmherzigkeit. Das nur mal so nebenbei.
Ja.
Experimentiert man. Ach, das Experiment, ich habe es gemacht und darf mal so sagen, funktioniert großartig.
Ja, wohl.
Eine Freude, die ich in meinem ganzen Leben und ihr erkennt mich noch ein wenig. Ja. Ich habe schon mal eine saure Miene, ja, ja, das gibt es auch. Aber dann verkriechen wir, dann sollte ich mich nicht sehen. Man soll mich sehen, wenn ich freudig und glücklich bin im Herrn. Die anderen Phasen sind auch da. Also, Experiment, da steht einer. Ich habe ihn noch kaum in einer griesgrämigen Miene gesehen. Der Dachs. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
Wir durften gestern Abend auf die Zahl der Jahre achten. Wenn wir wissen, die Entrückung der Gemeinde ist so nahe, letzte Stunde auf dieser Erde, wo wir noch die letzte Gelegenheit haben, uns dem Herrn so zur Verfügung zu stellen, dass auch wir ausreifen können bis zum
Fortgang auf Kassette 5.